Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Es ist wieder Tennisgeschichte. Es ist wieder Tennisgeschichte, die wir hier miterleben. Roger Federer. Guck dir das an.
There is one man in sports you do not bet against. The GOAT is the GOAT is the GOAT.
So, wie sagt man so schön, besser spät als nie. Das ist auch schon das Motto für unsere zweite Podcast-Folge. Eigentlich ein ziemliches Armutszeugnis, dass es schon bei der zweiten Folge nicht mehr klappt mit dem geplanten Upload. Nicht Hochlaut, ja. Ihr seht, ich bin ein bisschen verwirrt, ganz schön viel Stress im Moment mit der Uni. Deshalb, ich muss es auch auf meine Kappe nehmen. Wer mir trotz allem die Treue hält, ist natürlich der Felix. Felix, mein Freund, ich grüße dich. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut. Ja, sehr, sehr schade, dass wir jetzt schon gleich am Anfang so ein bisschen Zweifel an unserer Zuverlässigkeit aufkommen lassen bei dem einen oder anderen Zuhörer. Aber ja, es ging halt momentan oder ging jetzt einfach nicht anders. Aber ja, wie gesagt, besser spät als nie. Jetzt immer noch am Sonntag, immerhin in der richtigen Sportwoche. Unser Podcast oder beziehungsweise unsere Aufnahme, die ihr dann wahrscheinlich auch erst kommende Woche hören werdet. Ja, ich freue mich, mir geht's gut. Ich freue mich, dass wir jetzt noch zusammengekommen sind, dass das noch klappt bei dir unitechnisch. Und ja, wir starten jetzt direkt rein. Oder möchtest du noch kurz sagen, wie es dir geht, Jona?
Oh Gott, ich glaube, das interessiert niemanden, meine Leidensgeschichte zu hören. Aber ich denke, eine Sache kann man vielleicht direkt sagen. Es war ja jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir verschieben mussten, weil jetzt ja doch auch im Laufe der letzten Woche noch viel passiert ist. Mit DFB-Pokal, mit Bundesliga-Spieltag und dann so können wir immerhin darauf noch ein bisschen eingehen. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, es ist viel passiert und wir starten direkt mal rein mit unseren Sportmomenten der Woche, oder? Was hat denn dich diese Woche besonders mitgenommen, mitgerissen, begeistert?
Ja, kurz vorweg noch, das ist eigentlich ein ganz guter Einwurf von dir gewesen, dass wir die Sportwoche doch ein bisschen abgewartet haben, weil wir wollten ja am Donnerstagabend aufnehmen und zu dem Zeitpunkt lief auch der DFB-Pokal und dann hast du mich hoch runter geschickt, immer mit der Aussage, ja, ich kann dann doch nicht und immer wieder Laptop an, Laptop aus.
Ja, die innere Zerrissenheit. Aus.
Ja, das war wirklich, aber am Ende des Tages saß ich dann auf der Couch mit meinen Brüdern, war ja Vatertag und mit meinem Dad und da war ich dann doch am Ende sehr glücklich, dass wir es dann auch im verschoben haben und ich dann noch ein bisschen DFB-Pokal gucken konnte. Ja, so viel dazu, also Glück im Unglück. Sportmoment war gefragt und mein Sportmoment ist eigentlich ein ganz interessanter, weil wir da so ein bisschen wieder zurückgreifen, ganz kurz, aber nur auf letzte Woche. Wir haben letzte Woche damit aufgehört, dass wir uns ein bisschen über die Super League ausgetauscht haben, unsere Meinung so ein bisschen auch auf die ganze Thematik rund um diesen Bezahlfußball in England auch eingegangen sind. Und jetzt die Woche war ja das FA Cup Finale, wo Leicester City, die Überraschungsmannschaft, wer kennt es noch von 2016, die da eben diese Riege dieser großen Clubs, dieser Traditionsclubs rund um Liverpool, Manchester City, Chelsea etc. gesprengt haben und eben die Meisterschaft eingefahren haben, die haben eben dieses Jahr den FA Cup gewonnen. Und im Zuge dessen gab es eine ganz schöne und auch sehr emotionale Meisterfeier auf dem Rasen. Und dort wurde auch der Clubbesitzer, ich kann den Namen leider jetzt euch nicht nennen, weil der einfach thailändischer Name, ewig lange, 4000 Silben. Aber auf jeden Fall, der Clubbesitzer wurde dann von den Spielern runtergebeten, auf den Rasen mit ihnen zu feiern. Es war auch sehr emotional, weil der ein oder andere weiß es bestimmt auch, Leicester, der Leicester-Besitzer, der eigentliche, der Vater von dem jetzigen, ist ja vor einiger Zeit bei einem Flugzeugabsturz, also einem Unglück, umgekommen, auch im Zuge eines Leicester Spiels. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig und aber auch sehr emotional gewesen, hat auch irgendwie jeden berührt im Club. Und da merkt man einfach, um das nochmal kurz zusammenzuführen, merkt man einfach diese Unterschiede auch in den Vereinen in England. Wir haben da Leicester, wo wirklich das alles zusammenläuft, ein Teil der Familie alle sind, die Spieler, Trainer und eben auch die Investoren, die Besitzer, die Mäzen. Und dann hat man eben dieses Negativbeispiel rund um Manchester United, die dann eben einen großen Spalt haben eben zwischen den Fans und der Vereinsführung, der ja auch scheinbar unüberwindbar ist. Und ja, das Positivbeispiel Leicester City hat mich sehr berührt, die Meisterfeier hat mich sehr berührt und ja, das war so mein Sportmoment der Woche. Es gab sehr viele tolle Momente in der Woche, da werden wir auch später auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, viele tolle Tennisspiele, auch ein paar Fußballrekorde, die gebrochen wurden. Aber jetzt erstmal du. mit deinem Sportmoment?
Ja, was heißt mein Sportmoment? Ich wollte eigentlich noch was zu deinem sagen. Und zwar, wir hatten ja gerade in der letzten Folge am Ende viel auch drüber geredet, von wegen 50+1 und dass wir ja eigentlich eher Gegensponsoren sind. Aber ich finde, gerade im Fall von Leicester sollte man nochmal betonen, dass es ja durchaus auch funktionieren kann, wie du ja auch schon richtig gesagt hast. Und diese Bindung zwischen Leicester City und der Sponsorenfamilie, ich kann den Namen auch nicht aussprechen, der ist echt schwierig, die ist ja schon echt stark. Und was ich noch ja besonders fand, es gibt da ein Zitat, was dieser nun leider verstorbene Präsident immer geprägt hat in den englischen Medien, wenn er auf Leicester City angesprochen wurde. Und das ist, our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Also auf Deutsch, unsere Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, sie zu verfolgen. Und ich finde, es ist zum einen so schon ein schönes Zitat, aber wenn man sich die Geschichte von Leicester City überlegt, also eigentlich ein Zweitligaverein, der dann aufsteigt, der 2016 auch die englische Meisterschaft gewinnen kann, damals noch mit einem Team von No-Names, auch wenn natürlich Spieler wie ein Jamie Vardy, ein N'Golo Kanté oder ein Riyad Mahrez sich jetzt zu Weltstars entwickelt haben, damals natürlich noch gar nicht so bekannt. Ja, und ich finde einfach die Geschichte, die diese Familie und diesen Club verbindet, sehr schön. Und ich denke, das ist wirklich ein Positivbeispiel, wie so ein Sponsoring eines Fußballclubs auch gut funktionieren kann. Und ja, genau, wie du gesagt hast, umso schöner, dass man jetzt auch in Zeiten des Triumphs, im Augenblick des Triumphs, dann nochmal sich rückbesinnt, wer einem das ermöglicht hat und denjenigen dann auch nochmal auf die Art und Weise wertschätzt.
Absolut, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Leicester City einfach sehr, sehr schön zu sehen, wie sich der Verein entwickelt hat in den letzten Jahren und wirklich auch ein Verein, dem man durchaus einfach auch diesen Erfolg nochmal mehr gönnt als jetzt nur aus sportlicher Hinsicht, sondern eben auch die Art und Weise, wie man eben zu diesem sportlichen Erfolg kommt, der ja auch maßgeblich ist, wie man es eben erreicht, wie man seine Ziele erreicht. Und ich glaube, Leicester City, wie gesagt, sehr, sehr positiv da vorangegangen in den letzten Jahren. Und wir können uns nur wünschen, dass es auch so bleibt. Man sieht ja auch mit Blick auf die Premier League-Tabelle, dass der Erfolg ja auch jetzt konstant geblieben ist, sind ja momentan auf dem Champions League Platz, aber dazu auch noch später vielleicht das ein oder andere Wort mehr. So, wir haben uns lange aufgehalten mit Leicester City, ist auch wirklich schön, dass man auch eben länger dann über solche Thematiken sprechen kann. Jetzt aber zu deinem lang ersehnten Highlight der Woche. Ich habe schon gesehen, es ist etwas Außergewöhnlicheres, also nicht ja, die typische Sportart wie jetzt Fußball oder eben unser Klassiker der Tennis. Ja, sag, hau mal raus.
Ja, es ist nicht das, was man jetzt vielleicht auf dem Schirm hätte. Zu meiner eigenen Überraschung muss ich sagen, dass es auch so ist. Ich meine, ich bin Schalke-Fan leider, oder was heißt Fan? Ich war Schalke-Fan. Das heißt, eigentlich hätte ich ja auch gedacht, dass nach dem Sieg gestern da vielleicht ein anderer Sportmoment steht. Aber ich muss sagen, die haben mich jetzt mehrere Jahre schon so auf die Palme gebracht. Da ist irgendwie sämtliches Gefühl und Emotion aus meinem Körper gewichen. Deshalb mein Sportmoment nicht der Sieg des FC Schalke 04, sondern etwas, was schon ja jetzt durch die Verschiebung unseres Podcasts ein bisschen länger zurückliegt, und zwar die Schlussetappe der Volta ao Algarve, der Portugal-Rundfahrt im Radsport. Und zwar, ich habe, muss ich sagen, total zufällig reingeschaltet. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir die Etappe absichtlich angeguckt hätte, sondern Sonntagmittag, man legt sich auf die Couch und macht halt mal den Fernseher an, und da bin ich da tatsächlich hängen geblieben. Was daran wirklich so spannend war, ich glaube, ich habe die letzten 10 Kilometer gesehen. Und es gab eine Ausreißergruppe, die auch sowohl um den Tagessieg der Etappe als auch um den Gesamtsieg der Rundfahrt gefahren sind. Und da waren die besten 5 des Gesamtklassements waren eben in dieser Ausreißergruppe. Und es war wirklich die ganze Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und der Brite, was war sein Name, Ethan Hayter vom Spitzenteam Ineos, der ist in den Tag reingegangen als Gesamtführender, war dann auch lange vorne, aber dann hat so ein No-Name-Team eigentlich, das kommt aus Portugal und die durften nur mitfahren, weil die Rundfahrt auch in Portugal ist, die sind dann als Team eine Attacke gefahren gegen Ethan Hayter und haben es dann am Ende tatsächlich auch geschafft, dass ihr Spitzenfahrer Joao Rodriguez den Gesamtsieg ja am Ende erringen konnte, ist Zweiter geworden auf der Etappe, hat den Sprint am Ende verloren, aber genug Lücke zwischen sich und Ethan Hayter gefahren. Und ja, es war einfach, ich hätte nie gedacht, dass ein Fahrradrennen so spannend sein kann, muss ich sagen. Also ich habe echt mitgefiebert, auch wenn ich eigentlich nicht so richtig Ahnung hatte, was passiert. Ja, und deshalb, weil mich das so überraschenderweise so begeistert hat, ist das dieses Mal mein Sportmoment der Woche.
Ja, vielleicht möchtest du für den einen oder anderen, der jetzt ein bisschen interessierter ist am Radsport, sagen, wo du das geschaut hast. Also kommt das klassisch auf Eurosport oder hat es
ja,
so
richtig.
Besondere Kanäle Eurosport?
Okay. Eurosport zeigt eigentlich echt viel Radfahren. Ich muss sagen, es geht mir manchmal auch tierisch auf die Nerven, wenn ich zum Beispiel Tennis gucken will und dann wird Tennis für die Radsportübertragung unterbrochen. Nee, aber also kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Vielleicht nicht die ganzen 6-Stunden-Etappe, aber so letzte halbe Stunde ist schon interessant.
Da hast du wohl recht. Ich habe auch jetzt etwas Lust, da mal reinzuschauen, beziehungsweise wahrscheinlich schaue ich mir einfach die Kurzwiederholung an, irgendein 4 Minuten Zusammenfassungsvideo von Eurosport.
Das reicht vermutlich auch.
Über das Team. Ja, weil, wie du sagst, also ich glaube, man ist immer ein bisschen interessierter, wenn es eben so ein Highlight gibt, wie wenn der Underdog irgendwie scheint zu gewinnen oder eben dieses Überteam, wie du jetzt kurz von diesem Ethan Hayter und seinem Ineos-Team gesprochen hast. Wenn die halt eben so ein bisschen am Struggeln sind, das ist, glaube ich, das macht dann auch nochmal den Reiz aus, um vielleicht auch als Externer, der eigentlich gar nicht so viel Ahnung hat von der Materie, da nochmal reinzuschalten und da vielleicht auch nochmal ein bisschen mitzufiebern und dem Underdog die Daumen zu drücken. Ja, gut, dann würde ich sagen, fahren wir fort. Das waren jetzt, glaube ich, zwei sehr interessante Sportmomente der Woche, sehr verschieden, aber irgendwo auch eben durch ihre Emotionalität und auch ihre Besonderheit doch ganz schön. Mein erster Topic ist das ATP-Turnier in Madrid, das wir ganz, ganz kurz, aber nur quasi recappen möchten, eine kurze Review. Möchtest du da anfangen?
Ja, kann ich gerne machen. Also Madrid, was gibt es ganz schnell dazu zu sagen vielleicht? Alexander Zverev, der Deutsche, hat es gewonnen. Ist für ihn definitiv ein sehr großer Erfolg jetzt. Mal wieder ein Masters gewonnen. Ich glaube, das Masters in Madrid jetzt ja auch schon zum wiederholten Male. Er hat ein super Turnier gespielt. Er hat Rafael Nadal geschlagen. Er hat Dominic Thiem geschlagen. Er hat im Finale Matteo Berrettini geschlagen. Also wirklich alles Top-Spieler der Weltspitze, die durchaus auch auf Sand und aktuell eine große Formstärke zeigen. Also von dem her wirklich ein super Turnier von Zverev. Was man aber bei Madrid immer im Hinterkopf haben muss, ist, dass Madrid sehr hoch gelegen ist. Das mag jetzt erstmal dumm und unnötig klingen, aber diese hohe Lage hat Auswirkungen auf den Ball, also sowohl wie der Ball fliegt, als auch wie er springt. Normal charakterisiert sich der Sandplatz ja dadurch, dass er eher ein langsamer Belag ist. Der Ball baut nicht so viel Geschwindigkeit auf, er springt dann höher, ist schwer, träge. Und das ist in der Höhe ein bisschen anders. Je höher man geht im Tennis, desto schneller werden die Bedingungen so ein bisschen. Das heißt, Madrid wird oft verglichen, dass man sagt, okay, obwohl es ein Sandplatzturnier ist, tendiert es eher Richtung Hartplatz. Also es ist von den Bedingungen eher ein Hartplatz, was dann einem Alexander Zverev, gerade im Vergleich mit diesen Sandplatzwühlern, Dominic Thiem, Rafael Nadal, natürlich auch eher entgegenkommt. Was da vielleicht eine interessante Statistik auch ist, dass Nadal, der ja als der Sandplatzkönig schlechthin gilt, der hat ja gefühlt alle anderen großen Sandplatzturniere zweistellig gewonnen, Madrid aber bis jetzt in Anführungszeichen nur 4-mal. Für andere Spieler natürlich trotzdem noch ein großer Erfolg. In Nadals Welt ist es ein bisschen lächerlich, aber was will man machen? Genau, also das vielleicht so als Randfakt ganz interessant, dass Madrid Sandplatz ist, aber man sollte die Resultate, die jetzt in Madrid passiert sind, vielleicht im Hinblick auf die French Open nicht an die ganz große Glocke hängen.
Ja, sehr, sehr interessant, dass der Madrid sehr hoch gelegen ist, wusste ich aber, wie du das so erklärt hast, mit dem Ball und den Auswirkungen auch aufs Tennisspiel. Klar, ich glaube, einem Profi muss man das nicht erklären, der weiß das oder kriegt das mitgegeben, aber so für mich als Amateur ist es vielleicht ganz interessant, wenn ich mal in Madrid Tennis spiele, dass ich mich da auf gesonderte oder besondere Bedingungen einstellen muss, als
falls du mal auch in eher Madrid klassischer. Tennis spielst,
ja. Ja, klar, nee, jetzt nicht beim Turnier natürlich selbst, also who knows, ja, der Sprung kommt vielleicht noch, nein, Spaß beiseite.
Vielleicht kommen auch mal die Angebote von spanischen Clubs, ob du mal.
Ja, klar, ja,
natürlich. Kann alles passieren.
Man weiß nie, Jona, aber ich werde auf jeden Fall dieses Wissen behalten und wenn es die Zeit kommt, dann werde ich das richtig einsetzen, sagen wir es mal so.
Vielleicht auch mal ein Kilo härter bespannen.
Ja, genau, und sei es nur im Urlaub in Madrid. Ja, wir haben wir hatten ja von Zverev so ein bisschen diese Schwankungen in der Leistung auch schon thematisiert und dann auch eben so ein bisschen bezweifelt, dass ein Zverev jetzt gerade im Hinblick auf die French Open 2021 über das Turnier hinweg da als einer der Mitfavoriten zählen kann, weil er eben immer mal wieder auch Schwächephasen hat, nicht nur eben in einem Spiel, sondern dann auch über eben ein Turnier hinweg. Jetzt haben wir eben einen Zverev gesehen in Madrid, wie du schon sagst, der wirklich die Elite der Elite auf Sand so ein bisschen geschlagen hat, die wir momentan haben mit Nadal, Thiem, Berrettini und noch ein paar andere in den Vorrunden. Jetzt hüpfen wir einfach mal weiter. Jetzt haben wir neues Turnier, neues Glück, ATP-Turnier in Rom. Zverev spielt wieder ein sehr, sehr gutes Turnier, aber kommt jetzt eben gegen diesen Rafael Nadal im Viertelfinale und scheidet aus. Ja, ziemlich deutlich, aber einem harten Kampf, aber dann doch eben gegen den Spanier zieht er dann doch den Kürzeren. Siehst du dennoch beim Zverev diese Tendenz, also haben wir ihn vielleicht doch ein bisschen vorschnell verurteilt, also denkst du, er könnte, um das jetzt klar zu formulieren, bei den French Open 2021 den ganz großen Wurf machen?
Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an. Was ist denn für dich der ganz große Wurf? Sagst du, für einen Sascha Zverev müsste der ganz große Wurf der Titel sein oder sagst du, es auch ein Halbfinale wäre schon ein Erfolg?
Ja, also ich glaube, ein Spieler mit dem Selbstbewusstsein eines Sascha Zverev ist dann doch von dem großen Wurf oder bei ihm ist von dem großen Wurf dann immer vom Turniersieg die Rede. Ich würde jetzt mal das ein wenig runterschrauben, diese Erwartungen und sagen Finale oder Halbfinale sogar vielleicht sogar nur. Aber das ist natürlich auch schon für einen Sascha Zverev bei den French Open, ist das beste Turnierergebnis in seiner Karriere.
Okay, also um es vielleicht mal zweigeteilt zu beantworten. Der erste Teil ganz einfach. Ich traue ihm den Turniersieg nicht zu. Ich glaube nicht, dass er genügend Leute schlagen kann, die dann da oben auf dem Level mitspielen. Um ganz ehrlich zu sein, traue ich ihm auch kein Halbfinale zu. Mit der richtigen Auslosung sehe ich ihn im Halbfinale, aber auch da, wenn ich mir im Kopf so vorstelle, gegen wen er da kommen könnte in einem potenziellen Viertelfinale, würde ich das Halbfinale auch nicht als gesetzt betrachten. Wieso vielleicht ganz kurz? Ich denke, Zverev ist jemand, wie du auch schon gesagt hast, der hat immer schwankende Leistungen gezeigt. Und was er auch gezeigt hat, ist, dass er über 5 Sätze nicht konstant genug ist gegen die Großen und gleichzeitig gegen die schwachen Gegner zu viel Kraft liegen lässt. Also Zverev ist ja einer, der bei allen Grand-Slam-Turnieren immer sehr, sehr oft 5 Sätze spielen muss. Er gewinnt auch sehr, sehr oft 5 Sätze, aber trotzdem ist es ja logisch, wenn ich 5 Stunden auf dem Platz stehe, lasse ich mehr Kraft, als wenn ich 3 Stunden auf dem Platz stehe. Und insbesondere auf Sand, wo das Spiel ja eh nochmal ein bisschen kräftezehrender ist, kommt das halt noch verstärkend hinzu. Und deshalb glaube ich, dass er in einem potenziellen Viertelfinale, Halbfinale dann gegen einen Dominic Thiem, gegen einen Rafael Nadal, gegen einen Novak Djokovic, aber auch, wenn man in meinen Augen nicht vergessen darf, ein Tsitsipas oder ein Berrettini, die ja auch super starke und auch sehr formstarke Spiele im Moment sind, dass er gegen die auf Sand, denke ich, eher unterlegen ist, eh schon spielerisch. Und dann kommt für mich dieser Kräfteverschleiß, der bei ihm eigentlich die letzten Turniere immer gegeben ist, noch hinzu. Wie siehst du Zverev und seine Chancen bei den French Open?
Ja, ich glaube, du hast es schon super dargelegt. Es gibt halt einfach diese Spieler, die von Beginn eines Turnieres an sich steigern und in gewisser Weise trotzdem nicht in den ersten Runden so viel Kraft liegen lassen, obwohl sie nicht ihr bestes Tennis spielen. Bestes Beispiel ist immer für mich ein Novak Djokovic, der in den letzten Jahren immer mal wieder anfangs bei Grand Slam Turnieren immer ein bisschen Probleme hatte gegen vermeintlich schwache Gegner und sich dann aber im Laufe des Turniers so gesteigert hat, dass er wirklich meistens mit einem super Spiel seinen Titel am Ende des Tages beziehungsweise am Ende des Turniers gefeiert hat und da wirklich keinen Zweifel auch im Finale aufkommen lassen. Beispiel jetzt ganz klar Australian Open 2021. Und ich glaube, der Zverev, wie du schon sagst, verliert manchmal einfach zu früh zu viele Sätze im Laufe eines Grand-Slam-Turnieres. Wie du sagst, muss zu viel über die volle Runden gehen. Und natürlich ein Zverev ist noch relativ jung, hat eine gute physische Verfassung, aber wenn er dann eben in einem Viertelfinale oder auch schon Achtelfinale gegen einen Sandplatzwühler kommt, wie auch, du hast ihn jetzt nicht genannt, aber zum Beispiel auch ein Schwarzmann, der eben auch sehr lästig ist von seiner Spielweise, nicht die Gewinnschläge hat, aber einfach viele Bälle auch zurückbringt, dass er dann halt auch irgendwann einbricht, dürfte halt auch nicht unwahrscheinlich sein. Und deswegen sehe ich ihn auch noch nicht als einer der Favoriten für Roland Garros, auch noch nicht als einer der Favoriten, der zwingend in die zweite Woche kommt. Ich denke schon, dass er Achtelfinale, Viertelfinale gut möglich sind, je nach Auslosung, aber weiter sehe ich ihn auch noch nicht. Du hast auch jetzt schon ein paar Namen in den Raum geworfen. Wir nehmen sie einfach nochmal kurz auf, weil sie auch Bezug haben zu unserem ATP-Turnier und zu unserem Topic, und zwar eben Rafael Nadal, Novak Djokovic und vielleicht auch nochmal ein Tsitsipas, weil der war nochmal, ist nochmal, glaube ich, einfach explizit zu erwähnen, mit dem Spiel gegen Djokovic hat er, glaube ich, nochmal so eine Erwähnung hier in unserem Podcast sich verdient. Das war natürlich ein Wahnsinnsspiel. Hast du das irgendwie verfolgen können oder hast du einfach nur das Ergebnis gesehen, hast erstmal gesagt, wow, das war jetzt aber ein Spiel, das müsste man sich eigentlich auch nochmal in kompletter Länge anschauen?
Also ich habe den Livescore natürlich verfolgt vom Turnier und dann mir teilweise die Highlights angeguckt, aber ich hatte jetzt nicht die Chance, mir das ganze Spiel anzugucken, leider. Bei Djokovic Tsitsipas ja auch noch dieser interessante Nebenschauplatz, dass das ja, glaube ich, unterbrochen wurde und dann am nächsten Tag weitergespielt wurde. Und wenn man aufs Ergebnis schaut, war das vielleicht auch so ein Ausschlag zugunsten von Djokovic. Tsitsipas, der den ersten Satz gewinnt. Und ich denke, er hätte dieses Momentum besser nutzen können, wenn eben am gleichen Tag weitergespielt wird. Ich denke, da durch den Tag Pause, Djokovic kann nochmal so ein bisschen analysieren, sich überlegen, was er macht, wurde dann durch die Verschiebung das Momentum auch so ein bisschen gebremst und wieder zugunsten von Djokovic verschoben. Aber trotzdem kann man, denke ich, sehen, allein daran, wie knapp das Spiel war, dass beide Spieler sich in einer sehr guten und bestechenden Form befinden.
Ja, ich glaube auch, dass bei Djokovic so ein bisschen die Ungeduld am Anfang der größere Gegner war. Er hat sehr viele leichte Fehler gemacht. Das habe ich noch so ein bisschen verfolgen können. Dann kam, wie gesagt, die Unterbrechung. Am nächsten Tag habe ich es dann leider nicht mehr verfolgen können, habe dann aber gesehen, dass ja die Sätze 2 und 3 jeweils über, ich glaube, 1 Stunde 10 oder 20 gingen. Das sind schon Wahnsinnszeiten. Das gesamte Spiel ging auch gut über 3 Stunden. Ich glaube, fast 3,5 Stunden. Das sind für ein 3-Satz-Match wirklich auch extreme Zeiten. Ich würde gerne mal wissen, was da das längste 3-Satz-Match in der Geschichte ist. Das geht bestimmt auch nicht viel länger. Und dann hatten wir den Showdown heute, um das dann kurz noch zusammenzufassen, das ATP-Turnier in Rom mit eben Novak Djokovic und Rafael Nadal, die beiden, die wir ja auch schon im Kontext von jetzt Tsitsipas und Zverev erwähnt hatten. Und ja, Rafael Nadal hat sich dann am Ende des Tages durchgesetzt, hat seinen 10. Titel in Rom eingefahren. Das heißt, er ist jetzt auch hier zweistellig. Wir hatten es ja vorhin, dass er nur in Madrid und Rom noch einstellig ist. Jetzt hat er schon mal in Rom seine Bilanz ausgebessert. Da kannst du ihn schon mal nicht angreifen beim nächsten Mal und ihm irgendwas absprechen. Nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich ein wahnsinniges Ergebnis, ein wahnsinniges Achievement. Also die beiden, das sind auf jeden Fall Kandidaten für French Open Finale, oder wie siehst du das?
Nee, auf jeden Fall. Also das über die letzten Jahre, ich meine, das ist ja fast schon ein bisschen langweilig im Tennis geworden, weil das ja eigentlich schon so vielleicht noch mit Roger Federer die dominierenden Spieler sind, wobei Federer auf Sand eher weniger. Was ich ganz interessant fand, war, dass Nadal sich ja durchsetzt und dann am Ende im dritten Satz auch relativ klar. Denkst du, da hat vielleicht auch der Turnierverlauf vorher eine Rolle gespielt? Also Djokovic musste ja am Samstag 2 Spiele spielen, das schon angesprochene Match, was ja sehr intensiv war, gegen Tsitsipas fertig spielen und dann gegen den jungen Italiener Lorenzo Sonego spielen. Auch das Match ging fast 3 Stunden und über 3 Sätze. Kannst du dir vorstellen, dass da am Ende auch Ermüdung dann der ausschlaggebende Faktor war?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil ich leider das Spiel nicht jetzt live sehen konnte. Ich werde es mir sicherlich im Zuge des oder beziehungsweise im Laufe des Abends jetzt nach unserer Aufzeichnung anschauen, beziehungsweise die Highlights. Ich könnte mir es sehr gut vorstellen. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ein Djokovic, der ist in einer überragenden physischen Form immer noch. Und ich glaube auch, dass er hat ja bis zum dritten Satz und ja auch noch im dritten Satz mit Nadal mitgehalten, so wie es zum Beispiel zumindest der Score in der App verrät. Aber ich glaube trotzdem, dass natürlich ausschlaggebend bei so einem Aufeinandertreffen von solchen Giganten diese 1-2% sind, die man eben noch mehr machen muss, noch mehr leisten muss im Laufe des Spiels. Und da könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, wie gesagt, dass ein Djokovic da so ein bisschen Körner gelassen hat am Vortag und eben diese 1-2% nicht mehr aufbringen konnte. Nadal im Gegensatz hatte eben zwar auch anspruchsvolle Gegner, auch mit Zverev und Opelka zwei so Typ Aufschlag und Surf and Volley oder eben massive Grundschläge. Also der hatte auch ordentlich was zu tun, aber nicht eben in der Intensität wie Novak Djokovic. Das ist meine Meinung, aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, um das vorwegzunehmen, wenn ich das jetzt im French Open Finale sehen würde, die Aufstellung, dass ich jetzt sagen würde, Djokovic, der hatte ja eine schwere Woche, beziehungsweise hat jetzt schwere zwei Tage, jetzt hat er nur knapp verloren, ich sehe ihn jetzt dann doch vorne, also ich glaube trotzdem, dass es ausgeglichen wäre und auch so ähnlich ausgehen könnte, wenn ein Novak Djokovic voll im Saft stehen würde. Das nur so vorneweg. Also es ist super schwer, glaube ich, im Tennis da irgendwie so über die physische Verfassung oder die Ausbelastung von Spielern zu urteilen, gerade auf dem Niveau, weil sie eben kaum das sich anmerken lassen. Ja, das ist
so. Ja, und ich denke, man muss ja auch immer sehen, gerade auf einer Jugendebene sind zwei Spieler am Tag ja durchaus der Normalfall oder auch auf Challenger-Niveau etc. Oder Challenger vielleicht nicht, aber dann Richtung Futures. Und das andere, was mir gekommen ist, die sind ja alle gewohnt, 5-Satz-Matches zu spielen. Und ob du jetzt 2 Matches spielst, dann sozusagen mit 4 Sätzen oder ein Spiel mit 4 Sätzen, ändert ja vermutlich an der Ermüdung auch nicht so viel. Also wie du sagst, ich denke, es ist sicherlich ein Faktor, aber es jetzt nur auf die Ermüdung zu schieben, da bin ich voll bei dir, definitiv nicht der Fall. Und egal in welchem Fitnesszustand die beiden gegeneinander auflaufen, ist es, denke ich, immer ein Kampf und immer ein Highlight, sich anzuschauen. Wir haben jetzt viel über die French Open geredet. Die fangen dann nächste Woche Montag, also ab dem 24. Mai an. Da werden die beiden vielleicht auch noch eine Rolle spielen, oder was heißt vielleicht, ziemlich sicher. Und ich denke, da werden wir dann auch in der Folge nächste Woche nochmal ein genaueres Preview auf die French Open machen. Was auch noch in Rom war, was wir nicht vergessen wollen, nicht vergessen dürfen, es war nicht nur das ATP-Turnier, sondern auch das WTA-Turnier in vollem Gange. Was hast du da mitbekommen, mitgekriegt?
Also wenn ich ehrlich bin, ist die WTA-Tour alles andere als mein Steckenpferd. Da bin ich leider wirklich mit Ergebnissen und News eher begrenzt vertreten. Was ich mitbekommen habe, ist, dass wir eine quasi Premierensiegerin haben in Rom beim WTA-Turnier, und zwar die Frau Swiatek, ich glaube, der Vorname Igar, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, korrigiere mich, wenn das falsch ist.
Nee, stimmt.
Keine unbekannte, letztjährige French Open-Siegerin mit ihren jungen, ich glaube, damals noch 18 Jahren, jetzt ist sie 19 Jahre, eine Wahnsinnsspielerin, die ja total die Newcomerin ist, glaube ich, im Tennissport der Damen, die da eben eine Karolina Pliskova, die schon 3-mal im Finale von Rom stand, auch schon einmal gewonnen hat. Also wirklich, ich glaube, Sport1 hat das Verb demontiert gewählt, soweit ich weiß. Also sie hat wirklich die Caroline Pliskova, die ja auch eine gestandene Spielerin ist, weggeputzt, wie man auch so schön sagt, eine Brille gegeben, 6-0, 6-0. Ich glaube, das ist auch nicht häufig vorgekommen. Das war dann eher Steffi Graf noch, wo es dann solche einseitigen Matches gab, wo die Frau Graf da auch noch im Finale von Grand Slams die Gegnerinnen wie gesagt, weggefegt hat, wie ein Sturm über sie gekommen ist. Eine Wahnsinnsspielerin, eine Wahnsinnsleistung auch im Hinblick auf die Gegnerin. Was hast du so mitbekommen, außer meinem kleinen, begrenzten Finalwissen?
Ja, wie du sagst, auf jeden Fall Swiatek ein super Turnier gespielt, ja auch gegen Svitolina gewonnen. Und wie du sagst, auf jeden Fall eine der Hoffnungen im Damentennis. Was vielleicht ganz, ganz cool auch ist, im Halbfinale hat sie gegen die US-Amerikanerin Coco Gauff gespielt. Die ist ja auch noch ein sehr junges Teil. Ist die 16, 17?
Ja, in dem Dreh 17, glaube ich jetzt. Ja. Ich glaube, oder? Ja.
Aber auf jeden Fall auch noch ein sehr, sehr junges Talent. Ihr seht, es ist nicht so ganz unser Fachgebiet, aber wir geben uns Mühe. Die beiden haben im Halbfinale gegeneinander gespielt, also auch Coco Gauff ein super Turnier gespielt. Was vielleicht so ein kleiner negativer Aspekt noch war, die aktuelle Nummer 1 der Welt, Ashleigh Barty, musste verletzt aufgeben. Da wartet man im Moment noch so ein bisschen ab, wie schwer die Verletzung ist und ob das in irgendeiner Form ihre French Open-Teilnahme beeinflussen könnte. Es sieht wohl gut aus, dass sie spielen kann. Wir wünschen ihr natürlich nur das Beste. Barty, denke ich, auch eine, die auf jeden Fall damit zum Favoritinnenkreis bei den Frauen gehören könnte.
Ja, absolut. Ich würde sagen aber, dass wir diesen Favoritenkreis, bevor wir jetzt anfangen, quasi wie bei den Männern das Äquivalent bei den Frauen zu schaffen und uns Prognosen und quasi schon ein bisschen versuchen, eben die ganzen Finalspiele von den French Open und die Favoritinnen predikten, dass wir da lieber das Thema beenden und auf nächste Woche verweisen, wo wir dann sehr, sehr, sehr sicher eben über die French Open sprechen werden, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Ich denke, das ist auch in deinem Sinne, bevor wir weiter quasi unser gefährliches Halbwissen hier verbreiten mit gewissen Angaben etc. Naja, so viel zum Tennis-Thema. Ich glaube, das war jetzt auch sehr ausführlich und gehen wir weiter mit dem Sport. Was ist das dein nächstes Thema, Jona?
Das nächste, was bei mir auf dem Zettel steht, ist die Bundesliga. Und zwar, dass der FC Bayern München jetzt zum 9. Mal in Folge deutscher Meister ist. So langsam wird es ein bisschen langweilig, aber was will man machen? Ich weiß auch nicht. Die Bundesliga, muss ich sagen, sie fühlt sich einfach nicht mehr spannend an. Ich weiß, du bist Bayern-Fan, für dich ist es wahrscheinlich ein schöneres Gefühl als für mich. Und ich muss sagen, an der Stelle auch, ich habe großen Respekt vor der sportlichen Leistung der Bayern. Und was ich auch sagen muss, jetzt werde ich bestimmt gehatet werden, aber es macht mir unfassbar Spaß, Spiele vom FC Bayern München anzugucken, weil ich finde, die spielen super attraktiven, offensiven Fußball und man guckt einfach gerne zu. Nichtsdestotrotz, ja, irgendwann hängt es einem halt zum Hals raus, dass sie immer deutscher Meister werden.
Ja, aber da machst du dir bitte keine Sorgen. Komm ruhig auf die dunkle Seite der Macht, komm in den Bayern-Zirkus. Du bist herzlich eingeladen, auch am Samstag mal mit mir die Bayern nett zu verfolgen. Dankeschön. Du kriegst auch mein Bayern-Schal oder irgendwas zum Wedeln. Kein Problem, Jona. Ich weiß aber, was du meinst. Ich glaube, das ist auch jedem bewusst, der sich mit dem Fußball beschäftigt, auch eben in dem Sinne, wie kann man vielleicht die Liga auch wieder attraktiver machen oder was können andere Vereine machen, um eventuell eben diese Dominanz der Bayern ja so ein bisschen einzudämmen, der Einhalt zu gebieten. Da ist auch wieder dieser kleine Randfack, eben diese Abhilfe vielleicht mit der Super League. Ja, das ist nur so eben ein Konzept, wie eben eventuell diese Ligen wieder interessanter gestaltet werden können, wo eben eine Mannschaft doch sehr stark dominiert, obwohl wir dieses Jahr gar nicht so in dem Sinne haben, außer eben hier in Deutschland. Ganz kurz halt, wenn wir uns anschauen in Frankreich oder in Serie A, also in Italien, da haben wir jetzt hier Clubs, die momentan auf Meisterschaftskurs sind, die jetzt so wir gar nicht auf dem Schirm haben oder eben nicht zu diesen dominanten Vereinen eben in der jeweiligen Liga gehören, wie einem Äquivalent eben mit PSG oder eben Juventus Turin zu den Bayern eben in den anderen Ligen. Das ist nur so vorneweg, beziehungsweise das ist eben so eine Idee, die man natürlich von der Super League auch haben möchte oder kann, ja.
Ja, definitiv. Und was du gesagt hast, muss ich sagen, finde ich eigentlich auch zumindest ein Stück weit auf die Bundesliga. Ich meine, diese Saison war ja wirklich die Chance da, für andere Mannschaften den Bayern ein Bein zu stellen. Gerade der Start war jetzt ja auch nicht so richtig berauschend. Was man ja leider bilanzieren muss, ist, dass sie es am Ende nicht geschafft haben. Am Ende, wenn es drauf ankommt, haben die Leipziger, die Dortmunder, haben alle gepatzt. Und die einzigen, die dann, wenn es drauf ankommt, trotzdem Leistung gezeigt haben, waren halt die Bayern. Also ich denke, diese Entwicklung, die du beschrieben hast, dass eigentlich dieses Jahr alle europäischen Ligen erstaunlich eng waren, war durchaus auch in der Bundesliga gegeben. Schade halt nur, dass die Bundesliga-Vereine sie nicht nutzen konnten.
Ja, wobei man da auch sagen muss, dass die Bayern im Vergleich zu diesen genannten Mannschaften wie eben PSG oder auch Juventus Turin dann doch eine deutlich konstantere Leistung gebracht haben. Also unabhängig davon, ich gebe dir da oder gehe da vollkommen mit, wenn du sagst, die Bayern waren zumindest nicht die Bayern aus dem Vorjahr und auch vielleicht nicht aus dem Vorvorjahr, wo sie wirklich sehr, sehr dominant wahrscheinlich schon, ich weiß gar nicht mehr, am 27. oder 28. Spieltag die Meisterschaft eingefahren haben. Aber sie waren dann doch am Ende eben in den wichtigen Spielen da, Vergleich jetzt PSG oder Juventus Turin, die waren eben nicht da. Da wurde dann im Endeffekt eben diese Patzer auch ausgenutzt, auch gegen schlechtere Vereine. Aber ja, natürlich muss eben ein RB Leipzig, muss eben auch ein Borussia Dortmund oder eben auch noch ein Wolfsburg, was man natürlich jetzt nicht in der Riege nennen darf, aber trotzdem eben immer noch vor Borussia Dortmund momentan in der Tabelle steht, was man ja auch nicht unterschätzen darf. Die müssen dann eben auch in diesen schwierigen Phasen in der Saison, wo man eventuell auch mal eine Niederlage einstecken muss, nicht in dieses kleinere Tief verfallen, was man dann doch häufig gesehen hat, dass es dann nicht bei einem Spiel blieb, sondern dann doch 2-3 Spiele eben diese Sieglosserie gab, was eben bei den Bayern gerade dann, wenn die Saison erstmal, wenn sie eben auf Betriebstemperatur waren, so Mitte der Saison, dann eben kaum noch der Fall war, dass man da eben eine beziehungsweise eine Niederlagenserie oder eine sieglose Serie hatte. Das ist so für mich dieser eine Punkt, den man immer beachten muss, dass die Bayern schon durch ihre Konstanz, auch durch ihren Willen dann auch dort oben stehen und nicht nur, weil eben ein RB Leipzig mal irgendwie Punkte liegen lässt oder auch eben ein Borussia Dortmund mal 2-3 Spiele sieglos ist. Ich denke, das muss man eben auch erstmal ausnutzen als Bayern, also auch wenn man Rekordmeister ist und alle einen jagen, nutzt man natürlich auch die Fehler oder auch die Schwächen der Konkurrenz und das machen die Bayern halt sehr, sehr gut und deshalb stehen sie eben da, wo sie sind.
Definitiv, und ich meine, diese von dir angesprochene Konstanz, die belohnt dich ja auch irgendwo ein Stück weit. Also ich sag's mal, vielleicht mal ein Beispiel, wenn man das metaphorisch auf die Formel 1 übertragen würde. Am Anfang fangen alle Vereine an mit dem gleichen Auto, gleiche technische Komponenten und mit den gleichen Fahrern. Das können wir jetzt sagen, ist die Saison vor 9 Jahren gewesen. Die fahren das erste Rennen und der Sieger gewinnt das Preisgeld und kann sich vom Preisgeld vielleicht einen neuen Kotflügel oder einen neuen Motor kaufen. Und dadurch bist du halt immer der Konkurrenz ab diesem ersten Titel einen Schritt voraus, weil du immer das Stück mehr Geld hast, das Stück mehr Erfolg hast und dir dadurch natürlich auch bessere Spieler leisten kannst. Du kannst dann anfangen, ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, dass die Bayern sich gerne bei auch ligainternen Konkurrenten bedienen und die besten Spieler wegkaufen. Auch wenn die dann teilweise nur auf der Bank sitzen. Der Gegner ist auf jeden Fall geschwächt. Und ich meine, aber auch das, was ja oft sehr negativ gesehen wird, dadurch muss man ja aber sagen, es ist ja auch was sie sich trotz allem erarbeitet haben, einfach durch konstant gute Leistungen. Weil, und dafür vielleicht auch nochmal einfach, um das dem Fan nochmal ins Gedächtnis zu rufen, der FC Bayern ist auch kein Manchester City oder Real Madrid, die komplett auf Pump und auf Sponsoren leben. Der FC Bayern ist für einen Fußballverein, natürlich muss man das ein bisschen relativieren, aber für einen Fußballverein ein gesund wirtschaftlich geführtes Unternehmen, was sich durch sportlichen Erfolg seine finanzielle Situation erarbeitet hat. Deshalb kann man da in meinen Augen nur den Hut vorziehen.
Ja, da muss ich 1-2 Sachen ergänzen, und zwar einmal natürlich einen Kauf, den man natürlich den Bayern sehr zur Last legt, der so ein bisschen die Liga ins Ungleichgewicht gestürzt hat, so das Gleichgewicht in der Macht so ein bisschen zerstört hat. Es war natürlich ganz klar Sandro Wagner von der Konkurrenz der TSG Hoffenheim wegzulotsen. Das war natürlich ein Moment, ja, da hat die Liga aufgeschrien, dass sie den Fußballgott Sandro Wagner da jetzt noch in ihren Reihen haben. Ich glaube, da war dann auch bei den internationalen Gegnern auch die ein oder andere Angst zu spüren bei den Spielen. Und Spaß beiseite, natürlich auch noch dazu zu erwähnen, dass natürlich das auch nicht von irgendwo herkommt. Auch die Gedanken, die der FC Bayern hat, diese Philosophie, die der FC Bayern hat mit diesem, wir möchten eben gesund wirtschaften, wir möchten aber auch immer weiter expandieren. Da steht auch eben ein gewisser Herr dahinter, der in den Medien und auch von vielen Fans und auch eben Nicht-Fans immer wieder kritisiert wird. Uli Hoeneß, der ja jetzt Ehrenpräsident ist und auch gar nicht mehr wirklich aktiv, wobei da muss man auch Anführungszeichen dran setzen, nicht mehr wirklich aktiv im Fußballgeschäft tätig ist, der die FC Bayern zu dem quasi gemacht hat, was sie jetzt gerade sind, wirtschaftlich gesehen, der als erster rüber nach Asien geflogen ist, dort die asiatischen Märkte angeguckt hat, der auch in die USA gereist ist und dort gesehen hat, was sie für Merchandising betreiben mit diesen ganzen Franchise. Und ab dem Zeitpunkt, wo wirklich Uli Hoeneß da das Ruder in die Hand bekommen hat, hat der FC Bayern in dem Sinne eigentlich immer Pluszahlen geschrieben und hat sich eben auch zu dem Verein gemausert, der eben diesen Erfolg auf dem Platz eben auch feiert, weil er eben finanziell sehr, sehr gut dasteht, besser als der ein oder andere Verein, der unter anderem ja, wie du schon angesprochen hast, auch aus der Premier League mit eben Millionen oder sogar gar Milliarden gefördert wird. Das ist halt auch so ein Punkt, den muss man natürlich immer beachten, dass das natürlich auch Personen waren, große Persönlichkeiten in der FC Bayern-Historie, die diesen Verein dorthin gebracht haben, wo sie sind. Das kam jetzt nicht von heute auf morgen. Und wenn wir gerade schon bei diesen großen Personen sind, das ist mir auch eine kleine Herzensangelegenheit, das jetzt kurz in diesem Podcast zu erwähnen. Eine dieser Personen, ich glaube, jeder Deutsche, der sich ein bisschen mit dem Fußball auskennt, kennt ihn, Gerd Müller.
Der Bomber also der Nation.
Begriff, der Bomber der Nation, der hat sich ja wirklich eingeprägt in die Köpfe jeder Fußball oder aller Fußballfans. Und jetzt im Zuge natürlich mit Gerd Müller und eben der Robert Lewandowski-Thematik, dass jetzt ein Robert Lewandowski, ein Spieler, den ich auch sehr, sehr schätze, den ich auch für seine Leistung jetzt würdige und es ihm wirklich von Herzen gönne, der, glaube ich, jahrelang jetzt auch wirklich Top-Leistung gebracht hat. Auch wieder so dieser Fakt, es kommt halt nicht von heute auf morgen, dahinter steht eine Person, dahinter steht ein Wille, eine Philosophie und ich glaube, die hat sich jetzt eben ausgezahlt. 40-Tore-Rekord egalisiert von Gerd Müller, schießt da, und das ist jetzt nur eine ganz kurze Randfrage an dich, schießt da am 34. Spieltag das 41. oder glaubst du, er macht es nicht oder vielleicht sogar er schießt absichtlich daneben, um sich nicht vielleicht irgendwie missgünstig gegenüber anderen dann zu rechtfertigen zu
müssen? Das ist die Frage, die ich dir stellen wollte. Willst du, dass er schießt? Also ich für mich muss sagen, ich will nicht, dass er schießt. Ich will nicht, dass Gerd Müller diesen Uralt-Rekord und diesen Ewig-Rekord an irgendeinen dahergelaufenen, das klingt jetzt sehr, sehr gemein, aber an irgendeinen dahergelaufenen Typen verliert, weil Gerd Müller ist, finde ich, einfach gerade in Deutschland für einen deutschen Fußballfan einfach so eine Person, ja, wo es dir ein bisschen wehtut, wenn er den Rekord verliert. Ich würde mir wünschen, dass Lewandowski das erkennt und dass er sagt, okay, ich habe die 40 Tore gemacht, ich habe sie egalisiert, ich kriege meinen Respekt dafür, ich werde für immer in den Geschichtsbüchern stehen, weil wir, also 40 Tore ist unfassbar, dass das irgendjemand nochmal erreicht, ist, denke ich, sehr, sehr unwahrscheinlich. Er soll einfach sein Gerd Müller-Unterhemd, was er da gestern anhatte, nochmal anziehen, soll daneben schießen und sagen, okay, ich hätte es vielleicht geschafft, aber aus Respekt vor der Club-Legende, vor dem Club, schieße ich es nicht. Glaube ich, dass das passieren wird? Nein. Ich glaube, er macht 3 Stück, streckt seine hässliche Zunge raus und ja, wir sind traurig und er freut sich.
Ja, okay, also da muss ich ein bisschen widersprechen. Er hat keine hässliche Zunge, das finde ich auch schon sehr verleumdnerisch. Und,
es tut mir leid, eine sehr ästhetische Zunge.
Das wollen wir auch hier nicht, wir wollen ja keinen Hass oder so verbreiten, um Gottes Nein. Willen. Ich glaube, ich habe es auch schon so ein bisschen angedeutet. Ich würde es niemandem mehr gönnen als Robert Lewandowski, weil ich einfach sehr überzeugt bin von ihm als Fußballspieler, von ihm aber auch vor allem als Sportler. Ich glaube, er hat halt wirklich sein ganzes Leben dem Sport untergeordnet. Das machen nur sehr, sehr wenige. Und das sind eben gerade diese großen Sportler, die wir eben kennen aus den verschiedensten Sportarten. Rafael Nadal, Roger Federer, aber auch eben ein Tom Brady etc. Ich glaube, jede Sportart hat eben solche Ausnahmeathleten, die aber nicht nur um ihr Talent wissen und sich darauf ausruhen, sondern eben auch alles geben, aus diesem Talent eben auch diese Fertigkeiten zu schmieden, die sie dann eben am Ende oder die eben am Ende bewirken, dass wir fasziniert vor dem Fernseher hocken und eben diese Sportereignisse uns überhaupt anschauen können. Und deshalb glaube ich, dass ich mich freuen werde, wenn Robert Lewandowski diesen Rekord bricht. Aber ich verstehe natürlich auch diese andere Seite. Und für mich wäre natürlich das Herausragendste, wenn er, wie du auch schon kurz angedeutet hast, irgendwie eine super Möglichkeit hat. Und eigentlich weiß jeder, Robert Lewandowski macht den so. Hat er auch schon im Freiburg-Spiel, hat er auch schon den einen oder anderen auf dem Fuß.
Denkst du, das war Absicht, den einen?
Ich glaube nicht, aber man vielleicht als Fußballfan mit ein bisschen Fantasie, dann malt man sich eben aus, wie Robert Lewandowski dann so denkt, ja, den mache ich jetzt nicht rein, da schieße ich auf den Torwart. Und für mich wäre es halt wirklich ganz lustig zu sehen, wenn wir irgendwie einen Robert Lewandowski haben, der einen Elfmeter gegen den Außenpfosten schießt oder auch aus dem Spiel einfach 2-3 Mal Pfosten trifft und dann halt am Ende so ein kleiner Mythos darum entsteht. Ich glaube, das wäre einfach jetzt, das ist auch gerade spontan entstanden, der Gedanke, aber ich glaube, das wäre super lustig, wenn man dann so in 10, 15, 20, vielleicht auch in 50 Jahren nochmal überlegt, hat er oder so analysiert, hat er jetzt wirklich absichtlich daneben geschossen oder hat er wirklich versucht, das Tor zu treffen?
Auf jeden
Alles Fall. In allem ist es auf jeden Fall beide super Sportler, Gerd Müller sowie Robert Lewandowski. Gerd Müller, wir haben ihn nicht mehr miterlebt. Wir können uns nur noch YouTube-Videos und eben Geschichten über ihn anhören oder ansehen. Und eben Robert Lewandowski ist schon toll, dass wir den in der Bundesliga haben und den jetzt live erleben dürfen. Ist ja auch immer einer für Tore und Tore machen einen ja auch irgendwie, machen den Fußball ja auch interessant und spannend, unterhaltsam.
Ja, und an der Stelle muss ich vielleicht mich auch von vorhin noch mal ein bisschen revidieren. Da ist die Emotionalität mit mir durchgegangen. Natürlich, Robert Lewandowski, ein super Fußballer mit einer wunderschönen Zunge. Nein, und vor den 40 Toren muss man großen Respekt haben. Und auch wenn er die 41 macht, denke ich, kann man da mit einem lachenden und einem weinenden Auge drauf gucken. Zum einen Respekt vor der sportlichen Leistung haben und zum anderen ein bisschen um den Tod einer Legende, eines Mythos mit Gerd Müller trauern. Vielleicht ganz kurz, wir sind jetzt schon wieder auch lange dabei bei den Bayern. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, zur nächsten Saison steht ja ein großer Umbruch an. Wir haben einen Trainerwechsel, wir haben viele Abgänge von verdienten Spielern wie David Alaba, wie Jerome Boateng. Was ist denn jetzt wirklich ganz knapp in ein, zwei Sätzen deine Einschätzung? Dominieren die Bayern die Liga auch nächste Saison? Oder ist da vielleicht ein Moment gekommen, wo die Verfolger aufschließen können?
Ja, da müssen wir schauen und müssen auch ein bisschen auf die Bayern-Konkurrenten schauen. Bei Dortmund ist ja auch momentan so ein bisschen die Frage, bleibt Haaland, bleibt ein Jadon Sancho? Wenn wirklich Dortmund einen genauso qualitativ hochwertigen Kader aufstellen kann, vielleicht sogar eben mit diesem einen Jahr mehr Erfahrung wie jetzt dieses Jahr, auch in der nächsten Saison dann auflaufen lassen wird, dann denke ich, dass zumindest eben ein Dortmund den Bayern schon noch mehr gefährlicher werden kann als jetzt eben diese Saison, wo sie, glaube ich, auch unter ihren eigenen Erwartungen summa summarum geblieben sind, obwohl sie ja jetzt den DFB-Pokal gewonnen haben, zu dem wir ja gleich nochmal kommen. Andersrum sehe ich natürlich bei den Bayern dieses Problem, dass zu dem Umbruch, wie du ihn ja schon betitelt hast, auch noch eben dieser Trainerwechsel kommt mit Julian Nagelsmann, ganz kurzen Trainer. Ich halte sehr viel von Julian Nagelsmann. Ich glaube, er könnte der Richtige sein. Bei Flick hätte ich halt lieber den Umbruch einfach gesehen, weil da weiß man eben, woran man ist. Und jetzt wird es halt schwer, kriegt wirklich Julian Nagelsmann beides in den Griff, sowohl eben den momentanen Bayern-Kader als auch eben die Integration der neuen Spieler, beziehungsweise es wird ja auch immer gemäkelt, dass die Bayern ja in der Breite gar nicht so gut aufgestellt sind. Jetzt verlassen ja einige Leistungsträger den FC Bayern im Sommer und momentan sind ja die Transfers noch eher spärlich, wobei wir ja mit Upamecano schon einen größeren Transfer getätigt haben. Da müssen wir auch nochmal abwarten, ob da nochmal was kommt, ob da nochmal eine Granate kommt oder dafür zwei, drei Eingewechsel oder auch eben kleinere Transfers, die man gar nicht so auf dem Schirm hat und wie die sich dann eben anfangs der Saison dann eben präsentieren. Und ich glaube, man kann im Endeffekt gar nicht groß, man kann den Bayern diesen Dominator-Status oder eben auch diesen Favoritenstatus absprechen. Das geht einfach nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass es spannender werden kann. Und ich glaube, das ist für jeden Fußballfan einfach wichtig und richtig, dass man diese Hoffnung hat, dass es einfach spannender wird. Egal, ob es die Bayern jetzt am Ende machen, man möchte vielleicht dann doch, dass es sich erst am letzten Spieltag entscheidet oder dass wir einen neuen Meister haben. Und das sage ich auch wirklich als Bayern-Fan. Ich glaube, das wird einfach der Bundesliga, dem Produkt Bundesliga guttun. Das ist so meine Meinung. Da wurde ich ja schon häufiger zu gefragt. Deswegen ist die jetzt auch so relativ klar und deutlich formuliert. Am Anfang hatte ich da schon noch mehr Probleme oder mehr Selbstzweifel. Ja, wie siehst du das? Also hast du da jetzt irgendwie auch dir schon mal Gedanken gemacht, als vielleicht nur Bayern-Sympathisant, wie du dich ja vorhin kurz schon geoutet hast? Da will ich nochmal drauf.
So weit würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gehen. Aber
ja, okay, dann.
Ja. Nee, also ich bin da bei dir. Ich denke, es ist schwierig, es jetzt schon zu sehen, weil einfach zur nächsten Saison sehr viele Änderungen passieren werden. Wir werden in Dortmund einen neuen Trainer kriegen. Wir wissen nicht, wie sich da der Kader entwickelt. Ein Nagelsmann wird zu Bayern wechseln, aber logischerweise damit auch von RB Leipzig weg. Das heißt, man muss auch mal schauen, was in Leipzig passiert, was in Wolfsburg passiert. Grundsätzlich, denke ich, ist der FC Bayern aber die stärkste Macht im deutschen Fußball und ich gehe fest davon aus, dass sie auch nächstes Jahr wieder den Meistertitel holen werden, insbesondere weil ja wirklich abzuwarten ist, was in Dortmund passiert, ob da wirklich alle Stars zusammenbleiben. Und Leipzig, denke ich, wird durch den Abgang von Nagelsmann auch auf jeden Fall geschwächt werden. Das heißt, ich denke, ich sehe da einfach kein Gesamtkonstrukt, was über den vielleicht mal ein, zwei Spiele, also so ein Pokalspiel, in einem Pokalspiel den FC Bayern ärgern und schlagen kann, aber wirklich über die Strecke einer Saison bin ich da bei dir und vielleicht ein bisschen mehr Spannung, aber einen neuen Meister sehe ich da eigentlich auch nicht.
Ja, sehr, sehr interessant. Aber mal schauen, also ich, bestimmt gibt es auch einige Stimmen dazu oder werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen jetzt, wenn die ganze Transferphase beginnt und die ganzen Spekulationen, da wird es wahrscheinlich den einen oder anderen Kommentar oder wie gesagt die eine oder andere Stimme geben, die da auch den Bayern vielleicht so ein bisschen die Favoritenrolle abspricht oder eben, wie gesagt, dem Dortmundern oder Leipzigern da ein bisschen mehr zutraut in der kommenden Saison. Aber ich glaube, wir gehen beide damit, dass wir überrascht wären, ob jetzt positiv oder negativ, sei mal dahingestellt, wenn der FC Bayern nächste Saison nicht am Ende auch wieder den ersten Tabellenplatz belegt. Jetzt haben wir gerade die ganze Zeit, und das ist natürlich auch sehr schön, über die Meisterschaft gesprochen. Wir haben über die Top-Teams auch so ein bisschen gesprochen, ein bisschen Trainerkarussell und auch eben Wirtschaftlichkeit von Top-Clubs. Und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz vielleicht zu den Vereinen, denen es momentan nicht so gut geht, die auch so ein bisschen um die sportliche Existenz in der ersten Bundesliga kämpfen müssen. Was ist denn so dein bisheriger Eindruck? Wir sind ja jetzt schon am 33. Spieltag. Wir hatten ja unsere Aufschriften noch zum 32. Da sah noch alles ein bisschen anders aus. Aber was ist jetzt so deine Meinung beziehungsweise deine Prognose, wie es da im Keller, wer da gehen muss, wer da bleiben wird und ja, wie der letzte Spieltag jetzt noch ausschauen wird.
Ja, ich muss sagen, es ist sehr eng im Keller und was dem Fußballfan natürlich auch direkt auffällt, es sind auch Traditionsvereine, die da unten im Keller sind. Also wenn wir uns die Tabelle Stand jetzt Sonntagabend angucken, Schalke auf 18, Köln auf 17, Bremen im Moment auf 16, das sind ja doch auch wirklich ja, ich sag mal, alteingesessene Vereine, die man eigentlich mit der ersten Bundesliga verbindet. Hertha BSC, muss ich sagen, hat für mich sich jetzt gerade noch so gerettet. Die sind jetzt ja auf dem 15. Platz, so ein bisschen rausgerobbt. Die hatten auch eine schwierige Saison. Bei denen fand ich es am erschreckendsten, weil wenn man sich vor der Saison den Kader angeguckt hat, fand ich, war das eigentlich ein sehr vielversprechendes Projekt, vielleicht sogar mit Potenzial Richtung Europa, jetzt gerade so dem Klassenerhalt entronnen. Nee, nicht dem Klassenerhalt entronnen, dem Abstieg entronnen, so rum, ja. Den Klassenerhalt geschafft. Wenn man sich jetzt vielleicht mal auf den nächsten, auf den letzten entscheidenden Spieltag vorausblickt. Wir haben unten, die Vereine trennen jeweils einen Punkt. Wir haben Köln, die müssen gegen Schalke ran, also sozusagen Letzter gegen Vorletzter. Wir haben Bielefeld, die müssen gegen Stuttgart ran und Bremen gegen Mönchengladbach. Ich denke, wenn man sich das anschaut, würde ich persönlich sagen, dass Köln da vielleicht sogar noch die besten Karten hat, sich irgendwie rauszuretten. Wie siehst du das? Also ich meine, Gladbach, gut, ist jetzt durch den Trainerwechsel auch ein bisschen ins Wanken geraten, aber ob man da jetzt unbedingt 3 Punkte mitnimmt und auch in Stuttgart. Das heißt, Köln könnte da doch vielleicht tatsächlich noch den Sprung aus dem Keller rausschaffen.
Das wäre natürlich der Wahnsinn, weil Köln war ja wirklich die komplette Saison da unten fest gesessen und ja klar, Bremen und Bielefeld, wobei natürlich bei Bielefeld wir jetzt nichts anderes erwartet haben, als dass sie zumindest gegen den Abstieg spielen, aber gerade bei Bremen letzte Saison schon sehr, sehr knapp noch den Klassenerhalt geschafft, jetzt diese Saison wieder so weit da unten, da läuft einfach prinzipiell so ein bisschen was falsch, ja, in der Mannschaft jetzt auch noch Kofeld suspendiert worden vor dem letzten Spieltag. Ich kann leider nicht sagen, dafür kenne ich das Konstrukt Werder Bremen zu schlecht, ob das jetzt eine positive Entwicklung ist, dass das vielleicht nochmal der Mannschaft so einen gewissen Input gibt, wenn da jetzt jemand Gescheites übernimmt, oder ob das dann wirklich so dieser Moment ist, wo man so ein bisschen die Mannschaft auch aufgegeben hat und einfach hofft, dass man einfach einen Sahnetag erwischt, irgendeinen Stürmer, und man dann einfach mit irgendwie sich noch mit einem Sieg da rausballert. Prinzipiell gehe ich da komplett mit, um das auf einen Punkt zu bringen, dass Köln tatsächlich gute Chancen hat, da noch irgendwie sich quasi an den beiden Mannschaften vorbeizumogeln oder zumindest auf dem Relegationsplatz am Ende des Tages zu landen. Es wäre natürlich der Wahnsinn, wenn wir mit Bremen und Schalke 2 Absteigerteams hätten, die ja wirklich jetzt jahrzehntelang die Bundesliga mitgeprägt haben, eigentlich auch immer oder zumindest in den letzten Jahren auch immer mal wieder ganz oben mitgespielt haben, aber dann auch mehr im Mittelfeld. Aber das sind natürlich Traditionsclubs schlussendlich, und es wäre natürlich schade, wenn solche Vereine mit einer solchen Struktur und einer solchen Geschichte dann in der zweiten Liga mitspielen würden nächstes Jahr. Aber das ist so, wie du auch schon sagst, das ist so die Frage, wie werden die Vereine quasi ihre Chancen nutzen jetzt am letzten Spieltag, wie werden die gegnerischen Teams dann auch vielleicht nochmal alles in die Waagschale werfen oder ob jetzt Gladbach zum Beispiel es einfach laufen lässt, weil man, naja, weil wahrscheinlich eben nicht mehr viel zu holen ist. Mal schauen. Ich bin da wirklich noch komplett offen, mache mir da auch jetzt nicht so den Kopf dazu, weil zum Glück keiner meiner favoriten Vereine da unten steht. Aber natürlich, bin ich trotzdem gespannt, was da am Ende noch sich ergibt. Was ist so deine Meinung? Also wenn ich dich jetzt einfach kurz auf eine Frage festsetzen darf, wer steigt ab? Schalke plus?
Da fragst du mich was. Schwieriges. Also Schalke definitiv runter. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, ich könnte mir vorstellen tatsächlich, dass Köln gegen Schalke unentschieden spielt, Bremen verliert und dann aber Köln durch das schlechtere Torverhältnis absteigt, obwohl sie punktgleich mit Bremen sind. Und dann sehe ich Bremen auf dem Relegationsplatz. Also es war jetzt wieder sehr verwirrt. Das passiert immer, wenn man redet, während man denkt. Auf deine Frage konkret als Antwort, ich denke, Schalke und Köln steigen direkt ab, Köln aber punktgleich mit Bremen und Bremen muss in die Relegation gegen zweite Bundesliga. Da sind jetzt ja die drei Aufsteiger auch schon, stehen fest. Die Frage ist nur die Reihenfolge. Das wird jetzt auch am letzten Spieltag entschieden. Da können sogar alle drei, sowohl Bochum als auch Kiel als auch Fürth, können sozusagen Zweitligameister werden oder noch in die Relegation gehen. Da wird es definitiv auch nochmal ein spannender Spieltag. So, Bundesliga abgehakt, zweite Bundesliga kurz angesprochen. Wir bleiben aber im Fußball. Und zwar war ja am Donnerstag, wo wir eigentlich aufnehmen wollten, hast du ja vorhin schon erzählt, dass du den Abend dann anderweitig genossen hast, und zwar den Vatertag zelebriert mit deinem Dad, mit deinen Geschwistern. Und zwar habt ihr da das DFB-Pokalfinale, RB Leipzig gegen Borussia Dortmund geschaut. Wir haben die beiden Mannschaften jetzt ja so ein bisschen schon angesprochen, gerade im Hinblick auf ihre Leistung in der Liga und auf die kommende Saison. Wie hast du denn das Pokalfinale zwischen beiden Mannschaften verfolgt? Vielleicht gerade nochmal als kurzer Reminder, das Ergebnis war ein 4-1 für Dortmund. Also vom Ergebnis her wirklich eine klare Angelegenheit.
Ja, vom Ergebnis auf jeden Fall eine klare Angelegenheit. Ich glaube, jeder, der die erste Halbzeit gesehen hat, wird mir da zustimmen, dass wir hier ein Dortmund gesehen haben, das Leipzig dominiert hat, die das Spiel diktiert haben, die Dortmunder auch durch ihre individuelle Klasse einfach auch immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen sind, immer wieder alles gut rausgespielt haben. Und ich muss sagen, ich habe den Fußball auch bewundert, die Einzelaktion auch bewundert. Wir hatten ein wahnsinnig tolles Tor gleich am Anfang, 5. Minute von Jadon Sancho nach einem gut durchgespielten Konter. Und dann im Zuge des Tores war einfach das Selbstbewusstsein da von Dortmund. Und dann haben sie auch wirklich die Leipziger sehr stark immer wieder überrannt, auch mit Kontersituationen immer wieder sehr, sehr gut ausgespielt. Und ja, dann hatten wir eben eine erste Halbzeit, die sehr, sehr einseitig war, wo auch schon Jogi Löw in der Pause und auch schon Basti Schweinsteiger so ein bisschen davon gesprochen haben, dass es zwar möglich ist, aber dann doch sehr, sehr, sehr schwer für die Leipziger da noch irgendwo Land zu sehen, vielleicht dann nochmal den Dortmundern gefährlich zu werden. Und ich sag's mal so, ich habe nicht erwartet, dass das Spiel dann doch nochmal sich so gewendet hat. Wir hatten dann plötzlich nach der Pause ein RB Leipzig, wie auch schon beim Spieltag davor Leipzig gegen Dortmund, die dann doch sehr, sehr, sehr stark aus der Kabine gekommen sind. Wahrscheinlich auch echt nochmal sehr, sehr guten Input hatten, eben von Julian Nagelsmann. Und dann entsprechend Dortmund auch sehr in Bedrängnis gebracht haben, hatten dann den Anschlusstreffer, beziehungsweise nee, das 3-1, Entschuldigung, 3-0 stand es ja zur Halbzeit. Wir hatten dann das 3-1 durch Olmo, auch ein sehr, sehr schöner Treffer, der aber schon vorher hätte fallen müssen, weil wirklich Leipzig tolle Chancen hatten, auch sehr, sehr viele knappe Dinge am Tor vorbei. Und im Endeffekt hat dann eben Dortmund schlussendlich dann das 4-1 drauf, also durch eine Kontersituation das 4-1 nachgelegt, und dann war das Spiel, glaube ich, für alle gelaufen. Aber wir haben ein schönes Spiel gesehen in der zweiten Halbzeit. Von der ersten Halbzeit war ich, wie gesagt, zwar beeindruckt von den Dortmundern, aber doch ein bisschen enttäuscht auch von den Leipzigern, weil sie für mich da einfach ohne wirklich klaren Spielplan etc. gespielt haben, sondern so ein bisschen einfach mitgelaufen sind und eben ihren gleichen Spielzüge probiert haben, eben auszuführen, was eben nach dem zweiten Mal nicht mehr geklappt hat. Ja, das war so mein Gesamteindruck vom Spiel. Bevor ich jetzt zu irgendwelchen detaillierteren Geschichten komme, wie jetzt irgendwie Haaland oder Marco Reus, wie fandest du denn generell oder hast du das Spiel überhaupt sehen können oder war da wirklich die Uni komplett im Wege?
Ich habe es nebenbei geguckt. Also ich habe was für die Uni geschrieben und nebenbei das Spiel laufen gehabt. Und ich gehe da aber eigentlich, was gibt es da noch groß hinzuzufügen zu dem, was du gesagt hast? Ich denke, du hast es gut analysiert, um das vielleicht mal mit Zahlen zu belegen, dass es vielleicht doch gar nicht so klar war, wie das Ergebnis am Ende suggeriert. Leipzig hat 22 Torschüsse am Ende der 90 Minuten gehabt, Dortmund nur 10, also einfach eine viel höhere Effizienz auf Seiten der Dortmunder. Gut, Leipzig musste dann am Ende auch ein bisschen aufmachen, aber trotzdem, das ist ja fast das Doppelte. Das heißt, da war durchaus was drin. Und ich denke, das ist für mich auch eines der Probleme, die RB Leipzig schon die ganze Saison hat. Und zwar, dass sie nicht so diesen einen Stürmer haben. Sie haben eben nicht diesen Robert Lewandowski, diesen Erling Haaland, diesen Weltklasse-Stürmer, der halt so ein Tor, wenn du es brauchst, auch einfach mal macht. Sie haben viele gute Spieler, viele kreative Spieler, aber für mich fehlt da wirklich dieser klassische Goalgetter, auf den du dich verlassen kannst, um die Tore zu machen. Aber trotzdem, ich denke, ein Finaleinzug für RB Leipzig im DFB-Pokal, ein sehr gutes Abschneiden in der Liga, ist auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison.
Ja, und dazu auch vielleicht nochmal zum vierten Treffer von Dortmund. Der wäre nämlich auch beinahe zu meinem Highlight der Woche mutiert. Aber da kam natürlich jetzt dann eben heute bzw. gestern der FA Cup dazwischen. Aber dieser vierte Treffer, ich weiß nicht, ob du dem noch im Gedächtnis hast, aber ich sag's mal so, es wäre jetzt natürlich unfair zu sagen, ja, sie haben keinen Stürmer wie Haaland, der eben auch so Tore macht. Aber ich meine, der Mann, der fliegt ja auf die Schnauze, um das auf gut Deutsch zu sagen, trifft mit seinem rechten Fuß den linken, seinen linken Fuß und buxiert ihn da eben dann noch am Torwart vorbei und wirklich keiner hat das Tor kommen sehen, beziehungsweise den Schuss so kommen sehen, diesen Abpraller kommen sehen, aber es war natürlich ein wahnsinnig lustiges Tor vor allem und natürlich, man kann jetzt hier natürlich von sehr viel Glück sprechen, das ist natürlich auch vorhanden, keine Frage, aber dass man eben überhaupt zu solchen Schusspositionen kommt, zu solchen Schussmöglichkeiten und dann eben so ein Haaland, der dann noch dieses Quäntchen Glück dabei hat, das hat eben, wie du schon gesagt hast, den Leipzigern gefehlt. Zusätzlich natürlich, dass ein Haaland beim 2-0 auch diese individuelle Qualität hat, auch, sagen wir mal, ohne das Quäntchen Glück, das wir jetzt ihm beim vierten Treffer eindeutig zusprechen müssen, den dann auch wirklich sehr schön dann da noch rein platziert. Das war auch ein schwerer Schuss, beziehungsweise ein schwieriger Moment, musste sich entscheiden, hat es gemacht, hat sich richtig entschieden. Und solche richtigen Entscheidungen hat halt in meinen Augen Leipzig zu wenig getroffen im Laufe des Spiels.
Ja, ich denke, da kann man nichts mehr hinzufügen. Vielleicht eine Sache, wir haben jetzt viel über Erling Haaland geredet. Was bei ihm jetzt ja im Moment auch immer noch im Raum steht, sind diese Wechselgerüchte. Zwar heute vor dem Spiel gegen Mainz wieder dementiert von Michael Zorc, dem Sportdirektor, aber trotzdem, so ganz vom Tisch sind sie ja doch noch nicht. Der Berater von Haaland ja auch mit seinem Vater, glaube ich, schon nach Spanien geflogen, viele Gespräche mit Clubs gehabt. Wo siehst du zum einen die Zukunft von Erling Haaland und denkst du, es wäre für ihn schlau, jetzt schon zu wechseln?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, die Frage, die kann eigentlich nur Erling Haaland beziehungsweise doch eigentlich nur Erling Haaland selbst wirklich beantworten. Weil ich glaube, wir sehen einen Erling Haaland immer wieder auf dem Fußballplatz, der wirkt wie ein gestandener Fußballprofi, der schon eine jahrelange Karriere hinter sich hat, schon große Finalspiele und große Siege. Aber im Endeffekt, wenn man auf die Karriere schaut, ist natürlich Haaland noch ein extremst junger Spieler, auch karrieretechnisch. Natürlich durch seine Tore, durch seine Qualität wirkt er eben schon wie derjenige, der eben Dortmund auch so ein bisschen lenkt und führt. Aber am Ende des Tages ist er halt, wie gesagt, eben erst sein, ich glaube, 21 oder 22 Jahre jung. Das ist natürlich noch kein Alter, wo man wirklich sagen kann, kann er oder beziehungsweise ist er jetzt schon quasi dieser Vollfußballprofi, wie vielleicht schon so ein MAP in den jungen Jahren, oder ist er eben vielleicht jemand, der jetzt gerade eben bei Dortmund sehr, sehr gut aufspielt und woanders eben gar nicht so krass zündet, weil er vielleicht da mit seinem jungen Alter noch gar nicht so in diese Kommunikation kommt mit den Mitspielern oder auch mit der neuen Kultur, wenn er jetzt nach Spanien wechselt, vielleicht Kommunikationsprobleme etc., die könnten ihm da halt eben Probleme bereiten, und es kann eben nur Haaland selbst in irgendeiner Form für sich selbst entscheiden, ob er dem gewachsen ist, dem Druck, den er sich dann da auch stellt. Ich meine, bei Dortmund, klar, der Druck ist da, aber Dortmund ist eben Dortmund. Und wenn wir jetzt von Real Madrid sprechen, wir hatten es das letzte Mal schon ausführlich genug besprochen, aber dann sprechen wir eben von Real Madrid, den königlichen, den Superlativen der Superlativen. Und ob eben Haaland das eben schon für sich so sieht, das ist diese große Frage, glaube ich, die sich jetzt quasi jeder stellt und die sich eben auch Erling Haaland selbst stellt. Ich glaube persönlich, er ist dem gewachsen. Ich halte ihn für eine Persönlichkeit auch schon auf dem Platz, die eben viel reifer ist, als sein junges Alter erwarten lässt. Aber wie gesagt, wir werden sehen, wie sich das Management und eben Haaland selbst am Ende des Tages entscheiden werden. Ob es überhaupt Real Madrid wird, ist auch noch eine gute Frage, oder eben ein anderer Verein. Ich denke momentan eben auch im Zuge der Corona-Pandemie und auch den Problemen der ein oder anderen größeren Clubs eben im finanziellen Bereich und auch dem FIFA Financial Fairplay könnte eben auch generell dieser Haaland-Wechsel, der bestimmt über die 100 Millionen kosten wird, ein Problem werden. Aber mal schauen, vielleicht gibt es auch irgendwelche Lücken oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, ihn da irgendwie loszueisen von Dortmund. Kurz zusammengefasst, er wird aber Dortmund auf jeden Fall sehr, sehr fehlen, weil er ist eben, und er, wie Flick schon gesagt hat, einer wie ein Robert Lewandowski, der eben Tore am Fließband schießt und der eben auch diese gewisse Mentalität schon jetzt in diesen jungen Jahren hat. Das ist meine Meinung. Wie siehst du das? Ich habe jetzt sehr, sehr viel schon irgendwie vorne weggenommen, aber vielleicht bist du da ja nochmal ganz konträrer Meinung.
Ja, also ich gehe da größtenteils mit. Ich finde das bekannteste Negativbeispiel für einen zu frühen Wechsel vielleicht Luka Jovic, der eine super Saison in Frankfurt spielt, dann zu Real Madrid wechselt und dann nie so richtig den Fuß in die Tür kriegt. Natürlich ist Erling Haaland nochmal auf einem anderen Level als Jovic, auch wenn wir uns zurückerinnern an die Saison, die Jovic gespielt hat vor seinem Wechsel, das natürlich auch wirklich eine super Saison war. Grundsätzlich denke ich, dass Erling Haaland innerhalb der nächsten 2 Jahre Borussia Dortmund verlassen wird. Vermutlich aber wird er noch eine Saison dranhängen, und das, denke ich, kann ihm und auch Borussia Dortmund sportlich nur gut tun. Was ich so andererseits im Hinterkopf immer noch habe, ist: natürlich verdienst du im Fußball überall sau viel Geld und du musst nie wieder arbeiten. Aber es geht ja natürlich auch immer darum, in was für einer Ausgangsposition bist du als Spieler für Verträge. Und ich denke, angenommen, er würde nach dieser Saison wechseln, ist Erling Haaland in einer unfassbar starken Verhandlungsposition, was Gehalt, was Vertragsdauer, was eventuelle Boni angeht. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, kann sich seine Ausgangsposition ja fast nur verschlechtern. Das heißt, so von einem persönlichen, wirtschaftlichen Standpunkt aus sollte er vielleicht einen Wechsel forcieren, was seine sportliche, persönliche Entwicklung angeht. Und was wir vorhin angerissen hatten, was natürlich auch den Wettkampf in der Bundesliga angeht, wäre es natürlich zu wünschen, wenn er mindestens noch ein Jahr Borussia Dortmund erhalten bleiben würde.
Ja, und um das Ganze nochmal zu komplementieren, ich habe ja total auf diese persönliche Schiene, einfach mit der Persönlichkeitsentwicklung etc., du jetzt auch nochmal diesen wirtschaftlichen Aspekt, und natürlich muss man dann auch nochmal über das Fußballerische beziehungsweise auch um das Konstrukt um ihn herum reden. Man wird auch schauen müssen, wenn zum Beispiel jetzt eben Borussia Dortmund, wie es eben auch öfter schon der Fall war, ausgekauft wird in dem Sinne, also dass die wirklich Spieler um Spieler verlieren, die eben tolle Leistungen bringen und durch irgendwelche Verträge eben vielleicht nur Klauseln haben oder eben auch ein Jadon Sancho, wo vielleicht der ein oder andere englische Club auch dann mal einfach 120, 130 Millionen auf den Tisch legen wird, wenn eben dieses Konstrukt auch so ein bisschen einbricht und dann auch dieser sportliche Erfolg, den, glaube ich, ein quasi sehr, sehr ehrgeiziger Sportler wie eben ein Haaland auch haben möchte in seiner Karriere, wenn der dann eben die Gefahr droht, dass der eben so ein bisschen wegbricht. Und ich glaube eben, dass Haaland sich nicht nur mit dem DFB-Pokal am Ende des Tages zufrieden gibt, sondern eben auch mehr möchte, dass man dann eben auch diesen Schritt macht, um eben zu einem Kandidaten wechselt, der eben mehr ist als nur bei der Bundesliga Anwärter, vielleicht ist auf den zweiten Platz oder vielleicht auch mal auf den ersten Platz, aber wie gesagt, das ist dann ein Thema für sich, aber dass man dann eben so einem Teamwechsel wie eben Barcelona oder Real Madrid, ist ja viel im Raum gestanden, die sehr, sehr sicher immer mal wieder in den kommenden Jahren auch noch, wenn sie den Umbruch denn schaffen, dann auch Champions League-mäßig wieder sehr weit oben mitspielen oder jetzt auch schon mitspielen und auch wieder mitspielen werden. Das ist vielleicht auch nochmal, um das quasi abzuschließen, dieses Bild, sehr, sehr viele Fragen, die sich Haaland jetzt stellen muss, die sich vielleicht nicht nur von ihm quasi oder die nicht nur er entscheidet oder nicht nur von ihm abhängen, sondern auch eben von der generellen Entwicklung bei Dortmund und auch der generellen Entwicklung im Weltfußball.
Definitiv. Ich denke, es wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch einiges darüber zu lesen, einiges darüber zu reden geben. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und sobald es was Neues gibt, werden wir, denke ich, auch nochmal drüber reden. Wir haben jetzt viel über Fußball geredet, sehr lange auch, wenn wir uns nochmal an den Anfang zurückerinnern. Da sind wir eingestiegen mit einem Meistertitel, mit dem FC Bayern München. Und jetzt zum Ende des Podcasts möchten wir ganz kurz nochmal auf einen anderen Meister eingehen. Und das ist der deutsche Meister im Eishockey, und zwar die Eisbären Berlin. Die haben mit ihrem Meistertitel auch einen besonderen Rekord aufgestellt. Und zwar sind sie der 100. deutsche Meister in der Geschichte des Eishockeys, gleichzeitig auch der Rekordmeister, also durchaus gewisse Parallelen zum FC Bayern. Aber im Gegensatz zum FC Bayern haben sie eine sehr geringe Anzahl an Titeln, nämlich ist es nur der 8. Titel insgesamt für Berlin, aber ich denke, man kann trotzdem großen Respekt vor der sportlichen Leistung haben und so ein 100. Meister der Geschichte ist definitiv auch was sehr Prestigeträchtiges. Die Saison war sehr besonders, eine Corona-Saison ohne Fans, anderes System, es gab kürzere Playoffs, das heißt, es wurden nur 3 Spiele pro Serie gespielt, im Vergleich zu sonst 7 Spielen. Das ist gerade Außenseiterteams sehr zugunsten gekommen, also auch der Finalgegner, die Grizzly Adams aus Wolfsburg, haben durchaus auch von diesem kurzen Playoff-System profitiert. Dennoch kann man sagen, dass am Ende die Eisbären Berlin aufgrund ihrer Finalleistung, aber auch aufgrund ihrer gesamten Saison verdient deutscher Meister geworden sind. Sie waren nach der Hauptrunde schon das drittbeste Team der Liga. Ich denke, da gehen auf jeden Fall Glückwünsche von uns nach Berlin. Was wir jetzt vielleicht nochmal kurz anreißen wollen, so als letztes Thema des Podcasts, ist das Konzept Playoffs. Wir haben jetzt ja viel drüber gesprochen, die Fußball-Bundesliga so ein bisschen langweilig geworden. Wären Playoffs, weil ich finde, wenn ich jetzt so ans Eishockey denke, sind Playoffs eine super spannende Sache, weil du hast die Regular Season und dann die Playoffs, das ist ein neuer Wettbewerb mit diesem K.O.-System. Es gibt auf einmal jedem Team nochmal eine neue Chance. Denkst du, Playoffs wären auch was für die Bundesliga?
Ja, das ist eigentlich super interessant, diese Frage. Und die kommt für mich jetzt so ein bisschen plötzlich, deswegen habe ich jetzt keine, glaube ich, einwandfreie Antwort drauf. Aber wenn ich so den ersten Gedankengang einfach mal quasi ausformuliere, dann denke ich tatsächlich, das wäre auf jeden Fall super, super interessant. Aber ich denke, dass es einfach mit dieser Tradition des Fußballs nicht d'accord gehen wird. Ich glaube, da werden sich zu viele Leute dagegen stellen, die einfach viel zu lange auch schon das Sagen haben im Fußball. Prinzipiell natürlich eine super, super coole Idee. Ich glaube trotzdem, dass da einfach auch genauso wie jetzt bei der Super League in dem Sinne auch ein Protest, eine Protestwelle entstehen wird, wenn man was Grundlegendes diesem Fußball wegnimmt, eben dieses Spieltagssystem, wo am Ende des Tages eben dann oder am Ende des letzten Spieltages so rum eben der Meister dann feststeht. Aber natürlich, wenn ich mir jetzt nur mal vor Augen halte, einfach so ein bisschen visualisiere, okay, die ersten, sagen wir mal, 8 Mannschaften und dann spielen die Bayern jetzt gegen Gladbach, weil die sind ja momentan irgendwie 7.-8. und RB Leipzig spielt gegen Leverkusen etc. Ich glaube, da kommen halt auch nochmal super, super coole und spannende Partien auf. Und wie wir es auch schon vorhin angesprochen haben, hier in dem Kontext würde ich die Bayern auch nicht, also klar, immer als Favorit nennen, aber für mich prozentual dann gar nicht mehr so stark. Also da würde ich dann schon quasi Abstriche machen, weil ich glaube, dass eben durch dieses System, auch eben durch dieses am Spieltag selbst, wird sich im Endeffekt entscheiden, ob man wirklich das bessere Team ist oder nicht, wird da nochmal sehr, sehr viel Spannung und auch sehr, sehr viel Ungewissheit hinzukommen, ob das jetzt im Endeffekt dem Fußball so gut tut, also ob dann wirklich am Ende des Tages wirklich das beste Team dasteht und wie man das dann eben auch mit dieser Größe machen möchte, die natürlich schon irgendwie diese Events haben und auch eben die Ligen an sich haben, ist natürlich die andere Frage. Organisatorisch müssen wir das ja jetzt auch gar nicht durchsprechen. Wer abschließend, wäre super, super interessant, das auch mal in irgendeiner Form vielleicht ausformuliert oder auch irgendwie mal in irgendeiner Form in irgendeiner anderen Fußballliga einfach mal zu sehen, um sich da ein Beispiel dran zu nehmen. Ob wir das dann irgendwann in der Bundesliga sehen, glaube ich eher nicht persönlich. Aber sag mal, was ist so deine Meinung dazu? Du hast ja die Frage formuliert, vielleicht hast du da auch nochmal so eine andere Sichtweise oder nochmal so einen anderen Aspekt, den ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm habe, weil wie gesagt, die Frage kam jetzt für mich aus dem Nichts, sagen wir es einfach
ja,
mal so.
Ja, aber dafür war die Antwort doch sehr, sehr gut fundiert, wenn ich dich da jetzt ein bisschen auf dem kalten Fuß überrascht habe. Ich finde, Playoffs sind, was Spannung angeht, ein richtig interessantes System und Bereich an Sportarten. Also gerade wenn wir vielleicht das wohl größte und bekannteste Sportereignis der Welt, der Super Bowl, ist ja im Endeffekt auch das Endspiel einer Playoff-Serie. Der große Kritikpunkt an Playoffs ist immer, was du auch schon erwähnt hast, dass nicht sichergestellt ist, dass sozusagen immer das beste Team gewinnt. Also die Vorrunde, die Hauptrunde, die 34 Saisonspiele, die man spielt, die würden ja so ein bisschen an Wert verlieren, sage ich mal. Also wofür hast du 34 Spieltage die Liga dominiert, um dann sozusagen in einem Spiel rauszufliegen? Das heißt, ich bin selber so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite würde ich super gerne sehen, weil ich die Playoffs immer richtig spannend finde. Und auf der anderen Seite ist es auch einfach eine Frage der Tradition, dass es jetzt halt im Fußball keine Playoffs gibt. Das könnte man sicherlich ändern. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Wertverlust der Spielzeit trotzdem was man auf dem Schirm haben sollte. Insbesondere, weil im Fußball, im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten, gibt es ja nicht nur die Ligen, sondern auch viele Pokalwettbewerbe, wie zum Beispiel die Champions League, wie zum Beispiel den DFB-Pokal, wo eben genau dieser Aspekt dann ja gewährleistet ist. Das heißt, man muss diesbezüglich den Fußball vielleicht auch nochmal gesondert betrachten.
Ja, absolut. Das war auch nochmal sehr, sehr gut. Das hätte ich sonst auch nochmal reingeworfen in die Diskussion dieser Thematik mit dem DFB-Pokal, weil wir ja da gerade in dieser Saison ja diesen Wahnsinn hatten mit Holstein Kiel, die aus dem Nichts einfach FC Bayern München rauswerfen. Also so diesen gewissen Underdog oder auch diesen Spannungsfaktor haben wir natürlich dann in anderen Wettbewerben schon gegeben. Und nochmal ganz kurz, wir hatten ja auch letztes Jahr bei der Champions League oder in der Champions League Phase, die ja so ein bisschen verkürzt war, auch so ein ähnliches Konstrukt wie jetzt eben mit dieser verkürzten Eishockey-Playoff-Season, wo man dann auch eben immer nur dieses Winner-Takes-It-All-Games hat, also wo dann eben der Gewinner zieht einfach eine Runde weiter, was ja auch eigentlich super, super spannend war, also ohne eben dieses Hin- und Rückspiel-Gedöns. Mhm. Aber das ist nochmal so eine Thematik. Wenn wir da nochmal Zeit haben, vielleicht nicht so viele anderen Themenblöcke, dass man das vielleicht dann nochmal anspricht. Ich werde es mir auf jeden Fall mal notieren, ob man vielleicht einfach in der Champions League diese kleine Revolution mit dem Wegfallen von Hin- und Rückspiel und einfach ein Siegerturnier quasi gestaltet. Ja, Ausblick auf jeden Fall im Hockey können wir auch noch geben, habe ich gerade eben gesehen. Und zwar findet nächste Woche vom 21.05. bis 6.06. dann, also dann bis im Pfingsten rein, die Eishockey-WM 2021 statt. Auch sehr, sehr interessant. Ich denke mal, da werde ich mich vor allem nochmal zusätzlich informieren müssen. Ich glaube, da hast du eh schon ganz viel Wissen dir angeeignet. Das ist jetzt aber wahrscheinlich, wir erstmal uns quasi aufbewahren für die kommenden Podcasts, Stunden und damit sind wir quasi schon am Ende unserer heutigen Episode, außer du hast natürlich noch was Interessantes zum Eishockey rund um die Eisbären Berlin.
Nee, ich muss sagen, wir sind gut durchgekommen, wir haben jetzt wieder, was haben wir, ja bestimmt fast anderthalb Stunden geredet, ich muss sagen, ich bin jetzt langsam auch müde und geschafft, war auf jeden Fall eine gute Folge, vielleicht als Ausblick auf nächste Woche. Ich denke, wir werden viel über die French Open reden, oder? Vielleicht sogar so eine kleine Sonderfolge.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel in den letzten Folge über die French Open gequatscht. Da werden wir uns einfach die zwei letzten oder jetzt den Podcast und den letzten Podcast einfach nochmal anhören, um nochmal das genaue Wissen zu sammeln, was wir da jetzt schon von uns gegeben haben, um da vielleicht nochmal ein bisschen frischen Wind reinzubringen, nochmal vielleicht andere Aspekte oder andere Punkte zu nennen, als jetzt die bereits schon erwähnten. Aber ja, klar, French Open ganz, ganz groß im Kalender stehen.
Genau, das heißt, das wird auf jeden Fall ein großes Thema nächste Woche sein. Wie wir es machen, ob das als gesonderter Podcast kommt, wenn die Auslosung draußen ist oder ob wir es schon vorher machen, das werden wir noch sehen. Andere Sportevents nächste Woche, über die wir reden könnten, die ihr vor allem aber jetzt auch schauen könnt im Laufe der Zeit, sind, ja, wir sind, bleiben beim Tennis, die ATP-Turniere in Genf, Lyon und Belgrad, die anstehen als Vorbereitung auf die French Open. Wir haben wieder Radfahren im Programm, die zweitgrößte Rundfahrt der Welt nach der Tour de France, der Giro d'Italia läuft gerade. Wir haben den letzten Spieltag in Bundesliga und zweiter Bundesliga mit den angesprochenen Entscheidungen bezüglich Auf- und Abstieg. Wir haben insbesondere dann in anderen Sportarten auch noch zwei Viertelfinals, und zwar einmal am Mittwoch die Viertelfinals der Handball Champions League. Da haben wir auch zwei deutsche Teams, die dabei sind, nämlich den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt. Und was auch beginnt, sind die, ja, wenn wir schon beim Thema Playoffs waren eben, die Playoffs in der Basketball-Bundesliga fangen auch an nächste Woche. Also es gibt auf jeden Fall viel Sport auf dem Programm, viel für euch zu gucken, für uns zu gucken, zum drüber quatschen. Und ich freue mich auf nächste Woche.
Ich freue mich auch auf jeden Fall auf nächste Woche und verabschiede mich. Jona, war mir wieder mal ein Fest hier, mit dir sitzen zu dürfen und ein wenig einfach über den Sport und unsere bescheidene Meinung über das ein oder andere Sportevent oder den einen oder anderen Sportler zu geben. Wahrscheinlich findet ihr auch wieder einen ganz netten Text in der Infobeschreibung. Ich glaube, letztes Mal war es von dem Jona, der auf kleine Kamera, ein Fetisch für kleine Kameras hat, war da der Schwerpunkt. Vielleicht haben wir dieses Mal den Zungenfetisch vom Jona im Programm. Mal schauen.
Ja, ja, ja.
Lasst euch vielleicht da auch mal wieder überraschen. Ja, ja. Da ist auf jeden Fall immer ein Schmunzler drin. Ein Lacher will ich jetzt, das wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall allen eine schöne Sportwoche. Vielen Dank, Jona. Haut rein. Ciao, ciao.
Mach's gut, Felix. Das mit der Kamera muss ich wohl auf mir sitzen lassen, aber ihr merkt ja auch, der Felix hat so eine kleine Liebe für Sandro Wagner. Der wurde ja auch heute wieder erwähnt. Der wurde in der letzten Folgenbeschreibung erwähnt. Das ist so ein langfristiger Plan vom Felix, da so ein bisschen den Sandro zu beeinflussen. Aber genug Blödsinn gelabert. Zeit, die Folge zu beenden. Wir haben euch jetzt schon genug Zeit geraubt. Was bleibt mir zu sagen? Nur das Übliche. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne eine gute Bewertung. Erzählt Freunden von uns. Abonniert uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn es euch nicht gefallen hat, ist es auch nicht schlimm. Schreibt uns, was wir besser machen können. Und das war's für heute mit GOAT, eurem Sport-Podcast.